Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Also, es geht heute um unsere Berufung und unseren Auftrag. Zunächst einmal möchte ich nochmal das ansprechen. Das Kreuz hat grundsätzlich zwei Seiten. Und zwar die Seite 1, das kennen wir eigentlich alle. Die Seite 1 des Kreuzes macht uns alle zu Gläubigen. Und was bewirkt das oder wie schaut das aus? Wie können wir uns das vorstellen? Die Seite 1 ist die Seite des Kreuzes, die Jesus das Leben gekostet hat. Jesus, der Sohn Gottes, der stellvertretend für uns ans Kreuz ging. Er starb für uns, auf das wir leben können. Was ist eine Bibelstelle dazu? Im 1. Korinther 1,18 heißt es, dass Jesus Christus am Kreuz für uns starb, muss freilich all denen, die verloren gehen, unsinnig erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren gerade durch diese Botschaft vom Kreuz die ganze Macht Gottes. Also uns ist es eine Kraft. In der Bibel lesen wir den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Wir könnten heute sagen, aus unserer heutigen Kultur, den Religiösen ein Ärgernis, dieses Kreuz, und den Intellektuellen eine Torheit. Aber uns ist es Gottes Kraft und wir müssen eines wissen. Gott liebt das Kreuz. Wir könnten sagen, ja, was ist denn das für eine Religion? Aus dem Metzgerladen oder was? Aber Gott liebt das Kreuz und wir sollten das Kreuz auch lieben, weil dort am Kreuz ist der größte Sieg im ganzen Universum errungen worden. Der Mensch hat ja einen freien Willen und das ist ja unser Schicksal, dass Gott uns Menschen mit einem freien Willen gemacht hat und wir können uns gegen Gott und für Gott entscheiden. Gegen Gott heißt automatisch für Satan. Es gibt nur zwei geistliche Herren in dieser Welt, es ist Luzifer und Jesus. Es gibt keine Grauzone. Und wir werden es nachher gleich sehen. Das steht auch ganz eindeutig in der Bibel. Also, er starb für uns, auf dass wir leben können. Hier geht es zunächst einmal um Leben. Und wie der Adnan immer wieder betont, hier geht es darum, ein geistliches Baby zu werden. Ein Gläubiger zu sein, der momentan nur eines braucht, getempert zu werden. Das ist am Anfang ganz normal, so wie es beim natürlichen Baby auch ist. Aber da soll man nicht stehen bleiben. Der Petrus sagt es nochmal so, im 1. Petrus 3,18, vergesst nicht, wie viel Christus für unsere Sünden leiden müsste. Er, der frei von jeder Schuld war, starb für uns schuldige Menschen, und zwar ein für alle Mal. So hat er uns zu Gott geführt, sein Körper wurde am Kreuz getötet, der Geist Gottes aber erweckte ihn zu neuem Leben. Also ganz klipp und klar zusammengefasst, die eine Seite des Kreuzes kostete Jesus das Leben, wir sind frei von Schuld, der Schuldschein ist ans Kreuz geheftet, heißt es, sagt der Paulus im Römerbrief, der Schuldschein ist ans Kreuz geheftet und wir sind frei, wir haben Frieden mit Gott. Das Kreuz hat zwei Seiten, Seite 2, das Kreuz der Nachfolge. Jetzt sind wir dran, was bedeutet eigentlich die andere Seite des Kreuzes? Das Kreuz der Nachfolge, es kostet uns das Leben. Nämlich unser bisheriges Leben, ein Leben in Sünde, getrennt von Gott und auf ewig verloren. Das, was der Heilige Geist an Frank aufs Herz gelegt hat, was er uns ganz am Anfang schon vorgelesen hat aus der Bibel. Es kostet unser Leben, unser bisheriges Leben, ein Leben in Sünde, getrennt von Gott und auf ewig verloren. Sünde trennt uns Menschen von Gott. Vor Gott, diesem heiligen Wesen, kann Sünde nicht bestehen. Und wenn wir sündigen, trennt uns das von Gott. Aber wenn wir unsere Sünde bekennen, sagt der Johannes, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Das heißt also, wenn wir versehentlich gesündigt haben, dürfen wir zu Gott gehen. Wenn wir vorsätzlich sündigen, dann achten wir das Kreuz für nichts. Und das sollte man tunlichst vermeiden.
Und jetzt heißt es im Apostelgeschichte 26, und hier wird ganz deutlich unterstrichen, dass es hier keine Grauzone gibt. Entweder Luzifer ist unser geistlicher Herr oder Jesus. Es gibt dazwischen drin nichts. Wir könnten sagen, ja, aber sei doch nicht so extrem. Es gibt doch auch den Humanismus, wo der Mensch einfach nur für sich entscheidet. Nein, im geistlichen Bereich gibt es keine Grauzone. Hier haben wir die Bibelstelle. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich von der Finsternis dem Licht zuwenden und aus der Herrschaft des Satans zu Gott kommen. Also es heißt hier nicht, mit ihrem humanistischen, menschlichen Lebensstil zu Gott kommen. Es heißt hier eindeutig, aus der Finsternis dem Licht zu wenden, aus der Herrschaft des Satans zu Gott kommen. Dann werde ich ihnen die Sünden vergeben, und weil sie an mich glauben, haben sie einen Platz unter denen, die zu mir gehören. Also wir fassen hier zusammen die andere Seite des Kreuzes, das Kreuz der Nachfolge, die Jüngerschaft kostet unser Leben. Wir dürfen nicht mehr so weiterleben wie bisher. Das heißt also, in Offenbarung 4 lesen wir, das Lamm Gottes hat uns für Gott erkauft. Wir sind für Gott erkauft mit einem ganz teuren Preis, mit dem höchsten Preis, den es dem Universum gibt, nämlich, dass Gott für uns persönlich am Kreuz in seinem Sohn Jesus Christus gestorben ist. Und wenn man die Zusammenhänge liest, ich habe erst letztes Mal mit der Roswitha eine Diskussion gehabt, übrigens liebe Grüße von der Roswitha, wir kämpfen noch darum, dass der Heilige Geist die Heilungskraft freisetzt. Sie hat wieder solche Probleme, aber sie lässt euch herzlich grüßen und betet bitte dafür, dass das Heilungswunder passiert, dass sie hier sitzen. Ihr tut's gut und uns tut es auch allen gut, glaube ich, wenn sie da ist. Ich möchte es nochmal betonen, mit der Roswitha habe ich es erst letztes Mal besprochen, wo es darum ging, dass dann der verheißene Sohn von Abraham, der Isaak, wo Gott gefordert hat, er soll ihn für Gott opfern. Und er geht mit Isaak auf den Berg, hat das Holz dabei für das Feuer und das Messer. Und Isaak, ja, sagt, Vater, wo ist das Opfertier? Und dann sagt er, Gott wird sich eines ersehen. Und dann tatsächlich ist Abraham bereit, diesen lang ersehnten, verheißenen Sohn so Vertrauen in Gott, für Gott zu opfern. Und er nimmt das Messer und der Engel sagt, halt. Und warum das? Ich glaube, meine persönliche Meinung ist, weil Gott einen Bund mit Abraham geschlossen hat. Und weil Abraham bereit war, seinen Sohn für Gott zu opfern, hat Gott das Recht, seinen Sohn für uns Menschen zu opfern. Und der Teufel kann nicht sagen, Gott, das ist ungerecht. Für uns gefallene Engel hast du deinen Sohn nicht geopfert. Und dann kann die Gerechtigkeit Gottes sagen, Moment, der Mensch war bereit, im Bund mit mir seinen Sohn mir zu geben. Und es gibt mir das Recht, meinen Sohn für den Menschen zu geben. Verstehen wir? Den tieferen Grund dahinter. Das ist phänomenal. So, und dann heißt es in Markus 8,35 eine ganz deutliche Mahnung an uns, wer sein Leben retten will, sein altes Leben, sein sündiges Leben im Fleisch ohne Gott, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Das heißt, wenn wir wirklich, Jesus spricht hier in Markus 8,35 vom ewigen Leben natürlich, vom geistlichen Leben. Wer sein Leben, sein altes Leben im Fleisch retten will, wird das ewige Leben verlieren. Wer aber sein Leben im Fleisch verliert um meinetwillen, um des Evangeliums willen, wird es erretten. Und es wird noch konkreter in der nächsten Bibelstelle, 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk. Ein von Gott auserwähltes Volk. Seine königlichen Priester, ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Also wir sind das Eigentum, man muss sich vorstellen, früher am Sklavenmarkt, wenn jemand so einen Sklaven gekauft hat und dann einen Preis bezahlt hat, einen hohen Preis vielleicht, weil es ein wertvoller Sklave war, dann hat der Sklave immer selber entscheiden können. Der hat dann nicht sagen können, Chef, morgen schlafe ich bis um 10 Uhr und dann gehe ich golfen und dann nachmittags schauen wir mal, ob ich für dich noch Zeit habe. Das geht also nicht. Wir sind Sklaven der Sünde. Wir sind Sklaven Jesu Christi, seine Knechte. Von der Position her sind wir Kinder Gottes, hineingeboren in die Familie Gottes. Aber von der Funktion her sind wir zunächst einmal hier sein Eigentum, seine königlichen Priester. Was heißt das? Königlich heißt zu herrschen über die Finsternis, über die Sünde, über die Umstände zu herrschen. Und Priester heißt eben, die Menschen mit Gott zu verbinden und Gott mit den Menschen zu verbinden. Ihr gehört ganz zu ihm und seid sein Eigentum. Und was ist jetzt die Konsequenz daraus, wenn wir Gott gehören? Er sagt, deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit und sein wunderbares Licht geführt hat. Hier haben wir die Parallelstelle zur Apostelgeschichte 26. Es gibt keine Grauzone. Entweder wir sind im Reich der Finsternis, im Reich des Satans, oder wir sind im Reich des Lichtes, in dem Reich Gottes, in dem Königreich Gottes. Und es ist wichtig, dass wir selber diese Wahrheit wissen aus dem Wort Gottes und dass wir auch entsprechend das weitergeben können an die Menschen in unserer Generation, in unserer Welt. Und hier heißt es schließlich in Epheser 4, Vers 4, Gott hat uns in seine Gemeinde berufen, darum sind wir ein Leib, in uns wirkt ein Geist und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Es gibt immer wieder dieses schöne Bild, wo Gott sagt und wo Jesus sagt, er ist das Haupt und wir sind sein Leib. Und er als das Haupt wirkt durch seinen Leib, das Haupt sozusagen im Himmel und doch durch seinen Geist in uns. Und das ist das Interessante ja, wo Jesus hier auf der Erde war, hat er im Leib, hat er immer nur lokal agieren können. Aber jetzt, wo er quasi durch uns, durch seinen Geist in uns, kann er weltweit agieren, hat er sich vervielfältigt, weil sein Geist in uns ausgegossen ist. Und dadurch sind wir ein Leib, wo Jesus das Haupt ist, und in uns wirkt ein Geist, der Geist Christi, und uns erfüllt ein und dieselbe Hoffnung. Und es ist so wichtig, dass wir das erkennen. Wir haben einen Geist. Und wir sind eine Gemeinde. Und dann schreibt der Paulus im Kolosserbrief, Kapitel 3, 15, und der Friede, den Christus schenkt, soll euer ganzes Leben bestimmen. Gott hat euch dazu berufen, als Gemeinde Jesu in diesem Frieden ein Leib zu sein, dankt Gott dafür. Das heißt, wenn wir ein Leib sind, und das ist auch immer wieder Adnan sein Thema, und wenn wir untereinander Glieder sind, dann gibt es keinen Wettbewerb. Weil was kann der Paulus sagen, was kann das Auge zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Fuß zum Auge, ich brauche dich nicht. Das geht gar nicht. Das heißt, wo wir das verstanden haben, dass wir miteinander der Leib Christi sind, ist Friede. Vor allen Dingen, wenn der Friedefürst in uns wohnt. Jesus ist der Friedefürst. Und es ist wichtig, dass wir das wissen, dass der Friede nur dort ist, wo Christus ist. Und der Geist des Friedens, der Geist Christi. Ich habe es dem Adnan gestern erzählt, wir waren unterwegs auf dem Berg und da lese ich in den einschlägigen Medien in der Automobilwirtschaft, dass ein guter Bekannter, ich möchte eigentlich sagen ein Freund von mir, Familie von ihm, wieder dermaßen diskriminiert wird durch die regionale Zeitung und durch den Bayerischen Rundfunk. Und ich lese das in den Newsletter von der Automobilwirtschaft, dass ihm jetzt die Staatsanwalt vorschmeißt, Steuerbetrug und Anklage, aber nicht nur gegen ihn, sondern auch gegen seine Frau und seine Tochter. Man muss sich das vorstellen, was das bedeutet. Also wenn es ihn mal trifft, er kann das noch einigermaßen aushalten, aber wenn man dann sagt, seine Frau und seine Tochter auch noch. Das ist ihm gerade dabei, jetzt ein kleines Autohaus, er war einer der größten Autohändler in ganz Deutschland. Er war ein richtiger überregionaler großer Filialist, kann man sagen. Und dann haben sie 2013 hat er Insolvenz anmelden müssen. Und hat dann über seine Tochter, weil er selber darf ja nichts mehr, Insolvenz anmelden muss zu den Geschichten. Mit seiner Tochter zusammen ein schnuckeliges kleines Autohaus. Und jetzt ein Jahr später kommt die nächste Diskriminierungswelle, die ihn zerschmettern möchte, vor lauter Neid und Missgunst. Und da steckt ja immer einer dahinter, der Teufel. Und was wir natürlich sofort machen möchten, aus unserem Fleisch heraus zurückschlagen, wegen Verleumdung einen Prozess anstreben und so weiter. Aber ich habe ihm dann eine E-Mail geschickt und habe ihm gesagt, nein, wir wissen, wie Jesus uns herausfordert. Er sagt, wenn dich einer auf die linke Backe schlägt, halt ihn die rechte hin. Wenn dir einer den
das Hemd nehmen will, gib ihm auch den Rock. Wenn dich einer zwingt, eine Meile zu gehen, geh zwei. Verstehen wir? Und da ist eine ganz wichtige Erkenntnis da drin. Wir sollten uns nicht selber rächen. Ich sage jetzt mal was Provozierendes. Wenn in der Bibel steht, wir sollen uns unterordnen und dass jede Regierung, die ist von Gott eingesetzt. Was bedeutet das in der Konsequenz? Das bedeutet doch in der Konsequenz, dass wir nicht gegen eine bestehende Regierung zu putschen haben. Verstehen wir, was das? Ich möchte das nicht zu Ende führen, aber da kann sich jetzt jeder seine Gedanken selber machen. Wenn eine Regierung ist, ist sie von Gott zugelassen zumindest. Und wir sollten nicht dagegen putschen. Und wenn jemand uns verleumdet, lies dazu bitte, mach eine Hausaufgabe, lies mal den ersten Petrusbrief. Und tröste alle, die verleumdet werden in deiner Umgebung, die niedergemacht werden und vernichtet werden sollen. Tröste die alle mit dem ersten Petrusbrief. Da steht ganz klar drin, wie wir uns zu verhalten haben. Und das habe ich ihm geschrieben. Diejenigen, die uns verleumden, auf das sollen wir uns gar nicht einlassen. Ich möchte das kurz vorlesen, was ich ihm gemeldet habe. Ihm, seiner Frau und auch seiner Tochter. Und das ist so wichtig, dass wir die Kraft und die Weisheit haben, in solchen Situationen den Menschen, die uns Gott anvertraut, in unserem Umfeld auch Gottes Wort und seinen Trost zuzusprechen. Ich lese euch das ganz kurz vor, was ich ihm geschrieben habe. Und es gibt uns vielleicht das ganz praktische Ermutigen. Lasst euch von den aktuellen Berichterstattungen nicht entmutigen. Ich verstehe den Schmerz solcher Anklagen und leide mit euch. Warum? Weil ich euch wertschätze und liebe. Bitte erlaubt mir, euch aus dem Wort Gottes folgende Ermutigungen und Anweisungen aus dem Brief des Apostel Petrus zuzusprechen. 1. Petrus 2,12. Ihr lebt unter Menschen, die Gott nicht kennen. Führt darum ein vorbildliches Leben. Sie mögen euch zwar verleumden und als Übeltäter hinstellen, doch wenn sie all das Gute sehen, das ihr tut, lassen sie sich vielleicht eines Besseren belehren und werden das dann zur Ehre Gottes auch anerkennen, wenn ihr am Tag des Gerichts Rechenschaft von ihnen fordert. Dann Vers 15. Denn Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Durch ein vorbildliches Verhalten, nicht durch Gerichtsprozesse, Verleumdungsprozesse, Verleumdungsklagen. Nein, durch ein vorbildliches, wir gehen einfach weiter, wir schauen nicht nach links und nicht nach rechts, wir schauen nicht nach hinten, wir gehen einfach weiter auf Jesus zu. Es verdient nämlich Anerkennung im Vers 19, wenn jemand, der zu Unrecht leidet, und ich weiß, dass er zu Unrecht leidet, 2013 haben sie ihn vorgeschmissen, Insolvenzverschleppung und solche Dinge. Und Betrug, das mussten sie einstellen mittlerweile, das haben sie zugegeben öffentlich. Jetzt packen sie und verleumden sie wegen Steuerbetrug. Aber wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut und dann standhaft bleibt, das findet Gottes Anerkennung. O Herr, gib uns Kraft. Er, der nicht mit Beschimpfungen reagiert, Jesus, als er beschimpft wurde und nicht mit Vergeltung drohte, als er leiden musste, sondern seine Sache dem übergab, der ein gerechter Richter ist. Und 1. Petrus 3, Vers 9, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Ja, lies mal für dich selber 1. Petrus Brief und dann bin ich ganz sicher, hast du die Weisheit, andere in deinem Umfeld, die sowas durchmachen müssen, auch zu trösten. Unsere Berufung, da ist 10 Minuten später, kam schon die Antwort. Reinhold, vorab einfach nur Danke. Ich glaube, das hat er mit feuchten Augen geschrieben. Und ich habe gesehen dann, seine Frau und auch seine Tochter haben es innerhalb der nächsten halben Stunde gelesen. Weil das brauchen wir zu ermutigen. Und das ist das Wort Gottes. Das ist Geist und Leben und gibt uns Kraft. Und es muss für uns wichtig sein, dass wir auf solche Ressourcen zugreifen können, in solchen Situationen. Dafür hat uns Gott berufen, dafür sind wir Nachfolger und Jünger Jesu. Zunächst geht es darum, uns zu mündigen Christen, zu gesunden Gliedern an seinem Leib zurüsten zu lassen. Das ist einmal das Erste, wenn wir als Gläubige, wenn wir wiedergeboren sind, wenn Jesus unser Herr ist und wir sind jetzt Gläubige, dass wir uns zu mündigen Christen zurüsten lassen. Zu gesunden Gliedern an seinem Leib. Er möchte, dass er sein Leib kräftige Füße hat und entsprechend auch ausgebildet ist. Epheser 4, 12, 12.
sie alle sollen, Epheser 4, 12, da ist ein 12 zu viel drin, sie alle sollen die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit die Gemeinde Jesu aufgebaut und vollendet wird. Wer? Der fünffältige Dienst, Apostel, Propheten, Evangelisten. Also dafür gibt Gott diese Dienstgaben, damit sie die Christen für ihren Dienst ausrüsten, damit jeder von uns in der Lage ist, so ein tröstendes Wort weiterzugeben in so einer Situation. Und diese Weisheit vom Heiligen Geist zu haben, so musst du vorgehen. Versuch nicht eine Verleumdungsklage. Bete für diese Menschen, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen, o Herr, hilf uns. Bittet für die, die euch Beleidigungen verfolgen. Und tut Gutes denen, die euch Beleidigungen verfolgen. So heißt es.
Da habe ich gestern noch einen guten Satz in einem Buch gelesen, die soll ja Frucht bringen und die Frucht ist immer dazu da, andere zu erfrischen und andere zu ernähren. Ja?
Ja.
Und das ist genau das, was da rauskommt.
Ja, genau. Also wir verstehen, was Gott von uns erwartet. Er möchte nicht, dass wir jeden Sonntag uns das Fläschchen geben lassen und Gläubige bleiben, unmündige Gläubige bleiben, die jeden Sonntag Nahrung brauchen, Milch brauchen, sondern er möchte, dass wir wirklich mündig werden und dass wir erkennen, dass jeder von uns einen Auftrag hat und dass Jesus durch uns, durch dich und mich, sein Königreich aufrichten möchte. Und er sagt hier was ganz Wichtiges, dadurch werden wir im Glauben immer mehr eins werden und den Sohn Gottes immer besser kennenlernen. Das heißt, ihn zu erkennen, intime Gemeinschaft mit Jesus zu haben, mit ihm eins zu sein, wie er mit dem Vater eins ist, sodass Christus durch uns wirken kann. Ich möchte auch gleich drauf kommen, warum. Was uns eigentlich gar nicht zufrieden machen kann, die jetzige Situation, möchte ich also gleich mit uns gemeinsam anschauen. Wir sollen zu mündigen Christen heranreifen, zu einer Gemeinde, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirkt. Und mir kommt immer wieder das in den Sinn und wir reden auch immer wieder drüber, der Adnan und ich, ihr werdet die Werke auch tun, die ich getan habe. Und wir sagen, Herr, ich sehe das nicht. Herr, ich bin unzufrieden. Ich bin total frustriert, wenn ich das lese, weil ich sehe das nicht. Ich kann einmal einen Trost sprechen, aber die Werke, die du getan hast, die passieren noch nicht bei uns. Aber du möchtest, dass es passiert. Ich glaube, dass Jesus will, dass das wieder passiert. Mit der ganzen Fülle, in der Christus mit der ganzen Fülle seiner Gaben wirkt, und wir erinnern uns, jeder von uns hat mindestens eine Gabe bekommen, und die möchte der Heilige Geist aktivieren, dass wir dieses Selbstvertrauen haben und wissen, der Heilige Geist, Gott, der Heilige Geist, wirkt durch uns genauso wie in Christus. Nur, das müssen wir auch anerkennen, insgesamt als Gemeinde nur. Also so wie es das volle Evangelium gibt es nicht von einem Menschen. Das volle Evangelium gibt es nur in der Gemeinde, weil jeder hat eine Gabe, jeder hat eine Erkenntnis, jeder hat einen Psalm, jeder hat ein Wort. Also das volle Evangelium gibt es nur in der Gemeinde, nicht bei einem Einzelkämpfer. Das muss auch wichtig sein, dass wir das erkennen. Weil du hast was, was ich nicht habe und umgekehrt. Erstens, unser Auftrag ist zweifach. Also ich habe mit Adnan da viel, viel drüber diskutiert und wir haben Folgendes herauskristallisiert. Wir haben einen zweifachen Auftrag. Erstens, wir sind ein aktives, starkes Glied am Leib Christi, um den Leib Christi, das ist seine Gemeinde, aufzubauen und zu stärken, damit Jesus, der das Haupt ist, in uns und durch uns, nämlich seinen Leib, an dem jeder von uns ein Glied ist, wirken kann. Also zunächst einmal hat Jesus Dienstgaben in die Gemeinde gesetzt, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, um eines zu tun, in euch allen, in uns allen, die Gabe zu finden, zu fördern und freizusetzen, die Gott in dich hineingesetzt hat. Du hast entweder apostolische Gabe, eine prophetische Gabe, eine Hirtengabe, eine evangelistische Gabe oder eine Lehrgabe. Du hast eine Gabe, mindestens eine. Und der fünffällige Dienst, diese Ämter, diese Dienste, sind von Gott gesetzt, um das in dir zu sensibilisieren, in dir das zu bewusst zu machen. Durch einen Lebensstil. Ein Hirte, wenn jetzt ein Hirte hier das Wort Gottes verteilen würde, der würde ganz anders das Wort Gottes austeilen als ich. Ich fordere euch in einem gewissen Maße heraus, das ein Hirte niemals machen würde. Er würde euch trösten, verbinden, pampern,
Seelsorge machen und so weiter. Ich bin das nicht. Ja. Und darum brauchen wir auch einmal einen Hirten, der euch dann wieder mal salbt, ja, und mal richtig verbindet und streichelt. Und ich fordere euch in der Regel heraus.
Ich glaube, wir können aber auch lernen, dass Ermahnung in der Ermahnung Ermutigung steckt. Ja. Wenn du über die Konsequenzen nachdenkst, wenn du ermahnt wirst, was der falsche Weg, wenn du ihn beibehältst, nach sich zieht, wirst du sehr ermutigt, auf den richtigen zu gehen.
Ja, also ich bin nicht so der Seelsorgemann. Gell? Bei mir schaut Seelsorge folgendermaßen aus. Erstens, zweitens, drittens, mach, nächsten Sonntag berichtest du. So, erstens, unser Auftrag ist zweifach. Erstens, du hast den Auftrag, ein aktives Glied am Leib Christi zu werden. Und der Adnan betont immer wieder, das ist wichtig, dass der Leib sich auferbaut, gegenseitig auferbaut. Wir brauchen deine Gabe, damit der Leib auferbaut wird. Das meine reicht nicht aus. Und du hast auch einen. Und dann natürlich der zweite Auftrag, dafür ist es ganz wichtig, das Königreich Gottes in unserer Welt zu proklamieren und aufzurichten, zu etablieren. Ihr wisst es von uns, das ist eigentlich das, was wir auf dem Herzen haben von Anfang an. Es geht nicht darum, dass wir in der Gemeinde zusammenkommen. Es ist wichtig, dass wir Gott loben und preisen, dass wir Gottes Wort hören, dass wir das Evangelium predigen, keine Frage. Aber, und das ist in der Bibel zu finden, wenn wir Jesus anschauen, dann haben wir nur dreimal, dass er in der Synagoge gepredigt hat. Ansonsten war er draußen an den Marktplätzen dieser Welt und hat Kerusalem, hat das Königreich Gottes proklamiert und sagt, das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und er sagt auch zu seinen Jüngern, geht hin und sprecht, das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Also wo wir sind, ist das Königreich Gottes. Und das ist wichtig, dass wir diese Einstellung auch haben. Wo ich bin, ist Licht. Ich möchte nochmal erinnern, der größte Anspruch, den je ein Mensch erhoben hat, ich bin das Licht dieser Welt, Jesus. Und der größte Auftrag, der erteilt wird, je, ihr seid jetzt das Licht dieser Welt. Du bist das Licht dieser Welt. Dann denkt an das immer. Du bist das Licht dieser Welt. Und dafür ist es hier ein Zurüstungscamp. Nur dafür. Nicht damit es dir nur besser geht. Sondern tatsächlich geht es dir am allerbesten, wenn du was weitergibst. So, wir nähern uns dem zentralen Punkt des heutigen Sonntags, weil ich möchte heute einen Startpunkt, ein Fundament legen für das. Und ganz zum Schluss möchte ich, dass eines passiert. Ihr werdet die Werke auch tun, die ich getan habe. Und danach streben wir. Ich denke, du genau wie ich. Wir wollen das wieder sehen. Dass das, was Jesus getan hat, dass das wieder passiert. Heilungen, Zeichen, Wunder, Erweisung des Geistes. Dass das Wort Gottes, was durch die Apostel passiert ist, der Heilige Geist durch Erweisung und Kraft bestätigt hat. Wie der Paulus sagen hat können, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Und ich gebe so lange keine Ruhe, das kann ich euch sagen, solange bis ich das sehe, dass ich das realisiert. Und ich hoffe, du bist mit mir. Du gibst auch keine Ruhe, du bestürmst den Thron Gottes, solange bis das Wort Realität wird. Dass wir auf Kranke die Hände legen und dann wird es besser mit ihnen werden. Dass wir für Situationen, für Firmen beten. Ich darf nur erinnern, ein bisschen was sehen wir schon. Also ganz unzufrieden darf ich nicht sein. Ich habe es am Adnan auch gestern gesagt, jetzt hat der mich eingeladen, zur 5-Jahres-Feier. Und das war so, ich habe den beraten, betreut, und da war es dann so, wenn jetzt nicht was passiert, dann kann er im nächsten Monat die Löhne nicht bezahlen, dann kann er Insolvenz, muss er Insolvenz haben. Und dann bin ich mit dem Mountainbike da hochgefahren und habe für drei Dinge gebetet. Eines war das, dass Gott im finanziellen Freiraum gibt. Und dann war es tatsächlich so, ist da ein europäischer Investor mit 10 Millionen Euro eingesprungen. Und jetzt hat er diesen finanziellen Engpass überwunden. Er weiß das auch, weil er hat mir eine SMS geschickt, Herr Paulo, jetzt hilft mir noch beten. Wenn die Verhandlungen in dieser Woche nicht positiv sind, kann man im nächsten ersten die Löhne nicht mehr bezahlen. Und hat er gesagt, jetzt hilft nur noch beten, weil er von mir her wusste, dass ich für ihn immer bete. Und er hat gesagt, genau, das ist genau der Punkt, jetzt hilft nur noch beten. Und das liebt Gott. Und dann habe ich gebetet und habe den Kredit bekommen. Und jetzt hat er mittlerweile 9 Millionen Aufträge aus dem Breitbandförderprogramm bereits bekommen.
und der Investor ist glücklich und alle sind glücklich. Also Gott wirkt, Gott hört schon die Gebete. Gott, wo er uns Verantwortung auferlegt hat. Also das muss ich wirklich auch bestätigen. Aber ich bin noch nicht zufrieden damit. In aller Regel beschäftigen wir uns mit der Welt und mit der Gemeinde Jesu Zweidimensionalität. Das ist im Leib Christi so, wir sagen die Welt und dann die Gemeinde. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir die Welt in die Gemeinde bringen, um sie herauszuretten aus einer bösen Welt und hinüberzuretten in die Ewigkeit, in den Himmel. Und Jesus sagt, ja, Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ich wollte eigentlich die Wiederherstellung aller Dinge, ich kann sonst nicht kommen, zwei Dinge sind nötig. Das Wort Gottes muss allen Völkern verkündigt werden und die Wiederherstellung aller Dinge muss geschehen. Was heißt das? Das heißt, seine Gemeinde muss wieder in Funktion kommen. Das heißt, Jesus möchte durch seine Gemeinde das Königreich Gottes etablieren in unserer Welt. Und das ist wichtig. Also, und das ist halt zu wenig, Zweidimensionalität. Und ich sage, es gibt eine dritte Dimension. Jesus geht es auch und vor allem um diese dritte Dimension, das Königreich Gottes. Jesus beansprucht für sich, das Licht dieser Welt zu sein. Da er in uns lebt, sind wir nun das Licht dieser Welt. Das heißt, wo du bist, ist Frieden in der Familie. Wo du bist, ist Frieden in der Nachbarschaft. Wo du bist, ist Frieden am Arbeitsplatz. Wo du bist, ist Frieden, weil mit dir ist der Frieden. Und du solltest diesen Anspruch erheben und eines wissen, dass in dem Moment, wo du Gottes Absichten nachgehst und ein Gott wohlgefälliges Leben führen willst, ist der Teufel da und versucht dir das zu rauben. Aber widerstehe dem Teufel im Glauben, so viel davon. Du musst wissen, Angriffe werden kommen. Je mehr du ernst machst mit Jesus, umso mehr wirst du Angriffe.
Wir müssen lernen, die Angriffe als Bestätigung für unseren Weg zu sehen.
Ja.
Und jeder, der Patienten leben will, muss verfolgt
mit Verfolgung.
Wenn wir es kriegen, wissen wir, scheint zu passen. Oder?
Ich scheine am Ball zu sein.
Ja.
Der Gegner greift an. Er hat uns aus der Welt herausgerufen und in der Gemeinde zugerüstet durch den fünffertigen Dienst. Ist schon ein wichtiger Punkt, weil Jesus hat immerhin diesen fünffertigen Dienst auf die Gemeinde ausgegossen, damit also die ganze Fülle bei uns ist. Und nun sollten wir verstehen, dass der König aller Könige, Jesus Christus, seine Herrschaft, also sein Königreich durch uns aufrichten will. Also nochmal, Jesus geht es nicht nur darum, dass wir errettet sind, für ewig in den Himmel kommen. Es geht ihm darum, dass er durch uns seinen Leib das Königreich Gottes etablieren kann. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Das gibt uns einen tiefen geistlichen Sinn und eine tiefe geistliche Befriedigung. Es gibt nichts Schöneres. Ich kann euch sagen, das war natürlich Mühe, so eine lange Mail zu schreiben. Aber es gibt keine tiefere Befriedigung, als wenn der dann Danke, vorerst einmal nur Danke reinmacht. Das ist das Schönste, was man haben kann, finde ich. Also mir geht es zumindest. Und nun sollten wir verstehen, dass der König aller Könige, Jesus Christus, seine Herrschaft, sein Königreich, durch uns aufrichten wird.
Wenn wir den zweiten Auftrag jetzt ausblenden würden, sobald gerettet, den zweiten Auftrag ausblenden, ja, dann haben wir nichts mehr zu tun. Aber gleich sind wir. Errettet sind wir. Und bei ihm ist er viel schöner, wenn wir gleich gehen. Also da ist schon der zweite Auftrag ganz wichtig, das ist der Zweck, warum wir eigentlich hier sind.
Wir haben gestern besprochen, es gibt ja den Hades, diesen Wartesaal. Kommen wir in diesen Hades? Nein, weil der Apostel Paulus sagt eindeutig, er ist angefochten, einerseits im Leib zu bleiben, was gut ist für sie, und andererseits abzuscheiden und beim Herrn zu sein, was auch viel besser wäre. Das heißt, wenn wir sterben, und Jesus unser Herr ist, sind wir sofort beim Herrn. Wir kommen nicht in diese Zwischenstation. Fegefeuer auch nicht.
Das hat ja der letzte Auftrag geschafft.
Ja, nochmal. Unser Auftrag ist zweifach, haben wir gesagt, und zwar genau dort, wo er uns als Botschafter an Christi Stadt hingesandt hat. In die Familie, Schule, Arbeitsplatz, Politik, Sport, Gesellschaft oder in andere Bereiche. Als Botschafter an Christi Stadt sind wir unter der Woche draußen
Aber als Gemeinde, als Leib Christi kommen wir zusammen unter der Woche und am Sonntag. Das ist auch wichtig, dass wirklich das volle Evangelium auch in unsere Herzen kommt. Darum brauchen wir einander. Wir sollten nicht erlauben, dass die Mächte der Finsternis ihr Reich dort aufrechterhalten oder etablieren können, wo wir sind und wo mit uns der Auferstandene, der Herr des Himmels und der Erde ist. Also hier, wir haben, Rosita und ich, wir haben sofort für ihn gebetet, damit der Heilige Geist hier die Situation wendet. Und das ist eigentlich das Entscheidende, dass Gott eingreift. Vielmehr sollten wir mit seiner Hilfe das Reich des Lichts, das Reich der Himmel aufrichten, sein Reich hier auf Erden. Und was bedeutet das, das Königreich Gottes, wo Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist herrschen. Also wo wir sind, erwarte ich, dass Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist ist. Und das darfst du auch erwarten. Wo Gott dich hingestellt hat, ob in deiner Familie, am Arbeitsplatz, im Kindergarten, egal wo, dass dort Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist herrschen, weil wo du bist, ist Jesus und Jesus ist sein Geist. Wo Menschen Hoffnung haben und die Liebe unseres himmlischen Vaters erfahren dürfen. Unser Gott ist lebendig. Unser Gott wirkt. Und das dürfen wir erwarten und das erwarte ich und sage, Jesus, du bist mein Chef von Advisor, bist du der Chef, du bist mein Herr. Wenn du mich dorthin schickst, dann deswegen, weil du möchtest, dass dort dein Königreich aufgerichtet wird. Und ich kann euch sagen, das, was ich hier sage, das ist nicht theoretisch aus einem Buch gelesen, das erlebe ich seit vielen, vielen Jahren. Ich möchte euch ermutigen, wenn du das nicht erlebst, dass du dafür betest und Jesus vertraust, dass du das erlebst. Du wirst es erleben und ich habe es erlebt, aber ich bin noch nicht zufrieden. Weil die Werke Jesu noch nicht wirken. Nicht in der Fülle. Aber Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, das erlebe ich schon. Und da freue ich mich. Und dafür bin ich auch dankbar. Wo Menschen Hoffnung haben und die Liebe unseres himmlischen Vaters erfahren dürfen, werdet voll Geist. Und jetzt sind wir eigentlich beim entscheidenden Punkt für den heutigen Sonntag. Werdet voll Geistes. Und das ist entscheidend. Und zwar in Epheser 5, 18. Das ist unsere Ausgangsschriftstelle jetzt für die nächsten Wochen. Epheser 5, 18 sagt hier der Paulus, und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist. Ja, wie geht das, bitteschön? Wir sollen voller Geist werden. Wie geht das? Also wir haben den Anspruch, wenn ihr wohin kommt und sagt, hier darf niemand sagen, was zu tun ist, wenn er nicht gleichzeitig sagt, wie es zu tun ist. Wenn du nicht weißt, wie wir es machen sollen, dann halt den Mund. Und das wollten wir auch so halten. Werdet voll Geistes, ja, das ist schnell in den Raum gestellt. Aber bitte schön, lieber Paulus, wie soll denn das gehen? Und er lässt uns hier nicht alleine bleiben. Er sagt uns, wie es geht. Das ist eine Mahnung, jetzt meine Worte wieder, das ist eine Mahnung, die sich nicht an Ungläubige und Umgekehrte richtet, sondern an solche, die schon im Besitz des Heiligen Geistes waren. Bitte schön, er schreibt ja an die Christen in Ephesus, werdet vollgeistet, wie Paulus werdet vollgeistet. Ich habe doch Jesus, ich bin doch getauft. Ich habe doch den Geist als Erstlingsgabe. Ja, werdet vollgeistet. Das reicht nicht aus, wiedergeboren zu sein aus dem Geist Gottes. Das reicht nicht aus, ist der Geist in uns. Wir brauchen noch den Geist auf uns, die Kraft, Säumnis zu geben. Die Kraft, Jesus sagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr ausgerüstet werdet mit Kraft aus der Höhe. Es gibt also diese Erfahrung, dass der Heilige Geist uns diese Gnadengabe der Errettung schenkt, des Glaubens, des errettenden Glaubens. Das ist der erste Schritt. Und da sagt uns die Schrift, dass wir die Erstlingsgabe in uns haben, die uns auch, das ist eine, Jesus sagt, es ist eine Quelle des Wassers, die bis in die Ewigkeit quillt. Das heißt also tatsächlich, unser Glaube rettet uns in die Ewigkeit, keine Frage. Also, werdet voll Geistes, das ist ja eine Mahnung nicht an Ungläubige und Umgekehrte, sondern an solche, die schon im Besitz des Heiligen Geistes waren. Also wir müssen einfach realisieren, es gibt eine zweite Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Und ich habe da ein ganz einfaches Bild. Das ist nicht, wie du, wenn du eine Flasche vollfüllst, sondern es ist wie wenn du dein Segel in den Wind setzt, auf deinem Segelboot. Jeden Tag musst du wieder neu schauen, wo der Wind des Heiligen Geistes weht und musst dein Segel ausrichten. Das ist es, was Gott möchte, dass wir die Kraft des Heiligen Geistes. Ich habe noch ein anderes Bild. Du hast eine Gewehrkugel, eine Patrone, 7,65er Kaliber, nimmst die und schmeißt die.
Und ich sage, hey, was schmeißt ihr da? Und das, man spürt schon was, aber kaum. Das ist, wie wenn wir das Wort Gottes ohne die Kraft des Heiligen Geistes austragen. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes, weil dann schießt der Heilige Geist die Patrone ab und er hat durchschlagende Wirkung, die erreicht dein Herz. Wir brauchen den Heiligen Geist. Das Wort alleine reicht nicht. Wir brauchen den Heiligen Geist. Er zündet dieses Wort, dass es durchschlagende Wirkung hat. Und aus dem Grunde glaube ich, wenn wir evangelisieren und der Heilige Geist ist nicht mit uns, werden die Menschen nur seelische Entscheidungen treffen, dann wird es gut fallen. Und wenn der Heilige Geist das Wort in das Herz geschossen hat, in seiner Kraft, das wir freigesetzt haben, wir brauchen den Heiligen Geist, dann wird es durchschlagen werden, dann wird das Herz erfüllt sein mit diesem Wort.
Das kriegst du aber nur, wenn du Gemeinschaft suchst.
Darum sagt er, werdet voll Geistes. Der Heilige Geist muss mit uns sein, sonst schmeißen wir nur und der andere spürt keiner was.
Ja, ich glaube, du hast einen Teil vergessen, war die Epheser 5, 18 bis 29.
Ja, das
du
du nimmst mir es zuvor, du kommst jetzt gleich.
Das haben wir.
Nein, es kommt gleich.
Es kommt gleich.
Es kommt gleich.
Okay,
ja. Jetzt wird er schon ungeduldig, merkst du? Das ist schon ein Reif da. Sehr schön. Ja, es kommt gleich. Im vierten Kapitel des Briefes sagt der Apostel Paulus etwas Ähnliches. Da schreibt er, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid, auf den Tag der Erlösung. Also tatsächlich, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist und wir können ihn betrüben. Er sagt aber, betrübt ihn nicht. Also waren die Epheser im Besitz des Heiligen Geistes, sie waren mit dem Heiligen Geist versiegelt. Und doch schreibt ihnen der Apostel das Wort, werdet voll Geistes. Also wir müssen erkennen. Es gibt neben der Neugeburt eine zweite Erfahrung, die wir immer wieder brauchen, immer wieder die Kraft des Heiligen Geistes. Und darum müssen wir jeden Tag unsere Segel ausrichten. Sergio, das ist absolut okay. Ja. Ich danke dir. Ich bitte auch in Zukunft um solche Hinweise.
Also einmal den Heiligen Geist empfangen, das ist die Neugeburt. Aber das hilft nicht, wenn man neugeborenes Baby bleibt. Da kann ein Baby nicht in den Dienst hineinkommen, weil das immer auf die Fläche angewiesen ist. Man muss anfangen zu wachsen. Allein schon, wenn man ein kleines Kind ist, fängt an, schon Dienst zu verrichten, schon den Teller rüberzubringen, den Tisch zu decken, kann schon mitmachen. Und das kann nur geschehen durch die Erfüllung des Heiligen Geistes. Immer wieder wachsen im Geist, voll des Geistes werden. Und so wächst man Tag für Tag, Schritt für Schritt. In dem Geist.
Ich habe das vor 5 Jahren ungefähr in der indonesischen Gemeinde von meiner Frau, als ich da mal gesprochen habe. Habe ich gesagt, ohne dass ich jetzt mich da hochgestellt habe, oder sonst was, ich habe erst angefangen. Aber jeder muss eine Entscheidung für sich treffen. Jeder Christ, ich suche die Gemeinschaft mit Gott. Und ich suche das Gegenteil. Und im Psalm 5 steht auch, wann du es tun sollst, nämlich früh, muss es morgen sein. Und dann hat sich einer von den Indonesiern, von den Medizinstudenten, der jetzt Arzt ist, der kam dann zu mir und hat gesagt, nebenbei, ich habe viel Widerstand gespielt. Weil wenn du sagst, eine Gemeinschaft von Christen sagst, ihr müsst jeden Tag mit Gott Zeit verbringen. Nicht 5 Minuten, aber fängst du mit 5 oder 15 Minuten an und dann wirst du merken, es reicht. Und dieser Arzt dann, der kam zu mir und hat gesagt, ich möchte mit dir das jetzt machen. Der hat in München Grünwald gewohnt, ich in Hennen. Ich bin mit meiner Rolle 2 Mal in der Woche früh um 3.30 Uhr bin ich aufgestanden, um 4 Uhr bin ich losgefahren und um 5 Uhr bei ihm. Er ist ein Anschläfer, Student gewesen. Und dann haben wir miteinander den Heiligen Geist gesucht. Und wir haben 2 Mal die Woche gebetet und auch ins Büro gefahren. Das war die powervollste Zeit, diese 1,5 Jahre, was ich erlebt habe. Dann ist er davon abgewichen und hat gesagt, ich bin früh zu müde. Ich möchte abends. Also du kannst gerne abends beten, du kannst immer beten. Wir sind alle eingeladen. Aber
früh brauche ich die Kraft für den Tag. Und ich sehe da so einen Widerstand. Also es gibt schon, du, und das merkst du einfach schnell, trauen es zu, jemandem zu sagen, der jeden Tag früh Gemeinschaft mit Gott sucht, das erkennst du. Aber ich glaube, wir sollen dann alle wachsen und wir müssen das annehmen und aufnehmen, dass wir wirklich hier packen wir schon, wir kommen zusammen, hier hören wir die Botschaft für die Zurüstung jetzt, die wir brauchen von Reinhold und von Adnan, und bauen wir uns auf, aber jeder von uns ist herausgefordert, dass wir jeden Tag mit Gott arbeiten. Einfach, das macht Spaß. Also, aber ich sage es immer so, wie erreicht eine Stunde, fühle ich nicht mehr. Ich habe dann auf meinem Roller, wenn ich fahre, bei schönem Wetter, bei meistens im Haus oder im Roller, dann werde ich immer gehen. Und dann, das baut mich auf, das ist für mich eine Methode. Das braucht ich. Amen. Wenn ich das am Tag nicht habe, dann habe ich es nicht. Das ist nicht um mich groß, ich bin ganz am Anfang. Aber wir haben 24 Stunden, wie kannst du den Heiligen Geist in jeder Situation, wo du ihn brauchst, täglich abgreifen? Also natürlich gibt uns das, sagt der Herr, wenn wir in Bedrängnis kommen, wenn wir verfolgt werden, was weiß ich, wir brauchen uns nicht überlegen, was wir sagen sollen. Wir müssen eine Exegese machen und dann wissen wir, was wir sagen sollen. Und der Heilige Geist gibt uns in der Situation. Aber ich sage da eins, er wird es dir nicht geben, wenn du dich nicht intensiv jeden Tag mit ihm auseinandersetzen. Wo soll es herkommen?
Amen.
War nicht ermahnend gemacht, sondern
ermutigend. Ermutigend, ja.
Ich bin auch kein Jude.
Er sah, der Apostel Paulus, er sah, dass so viel Kraftlosigkeit bei ihnen war und darum so viel Fruchtlosigkeit. Und deswegen hat er sie ermahnt in Ephesus. Kraftlosigkeit, Fruchtlosigkeit. Wenn man sich heute in der Gemeinde des Herrn umschaut, dann hat man denselben Eindruck. Wie viel Kraftlosigkeit überall. Und darum auch so viel Fruchtlosigkeit, so viel Religiosität, so viel Heuchelei, am Sonntag den Heiligen zu spielen und am Montag wieder ein ganz anderes Leben zu führen. Heuchelei, das möchte Gott nicht. Wie viel Kraftlosigkeit überall und darum auch so viel Fruchtlosigkeit. Kräfte der Versuchung und Verführung in unserer Zeit eskalieren. Wir brauchen nur die Nachrichten hören, das kann man ja bald immer anhören. Und so viele Kinder Gottes gehen darauf ein, ja, fallen darauf herein, es ist ein Jammer. Also der Teufel gibt schon richtig Gas, man muss nur den noch nicht. Aber Jesus gibt auch Gas. Kraftlosigkeit, das ist die traurige Wirklichkeit vieler Gemeinden der Gegenwart. Und das ist umso trauriger, als sich auf der anderen Seite Kräfte regen wie nie zuvor. Mächte von unten sind am Werk, die Pforten der Hölle sind los. Und die Gemeinde des Herrn hat keine Kraft, ist das nicht ein Jammer. Soll das wirklich so bleiben, ist das der normale Zustand? Nie und nimmer. Wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, dann sehen wir, welche Kraft offenbar wurde in der ersten Gemeinde. Da wurden Kranke geheilt, da wurde in uneigennütziger Weise das Geld des verkauften Ackers den Armen gegeben. Wir müssen uns einmal vorstellen, wenn da Ananias und Sapphira sagen, wir haben den Acker verkauft und das ist das Geld dafür. Und die beiden fallen nacheinander tot um. Dann müssen wir uns vorstellen, in welcher Fülle der Heilige Geist dort präsent war. Ich glaube, dass wir in der gleichen Fülle der Heilige Geist in unseren Gemeinden wären, würden drei Viertel mindestens tot umfallen. Also Gott ist barmherzig und gnädig, dass der Heilige Geist in der Fülle nicht präsent ist, weil er würde uns umbringen. Mit unseren Kompromissen, mit unseren faulen Kompromissen. Und je mehr wir wirklich die Sünde hinter uns lassen, das was auch der Franz sagt, je mehr wir mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft haben, umso mehr kann er präsent sein. Aber umso mehr wird dann auch natürlich die Sünde gerichtet werden.
Die Frage ist, wollen wir das?
Das ist die Frage.
Wollen wir das zulassen, dass wir sowas erleben, wie mit Kananias?
Ja, das wollen wir nicht. Wir wollen, dass der Heilige Geist da ist, dass keiner aber umfällt. Das soll keiner, dass der Heilige Geist mit Lügen umfallen.
Dafür wollen wir uns zu.
Wenn das damals passiert, machen wir uns nichts vor. Nein. Wenn wir das wirklich wollen, werden wir auch solche Gerichtsaktionen erleben in der heutigen Zeit. Und sagen wir dann Ja dazu. Also, wenn mich einer fragen würde, ist Ananias und Saphira beim Herrn oder nicht, oder sind in der Hölle, dann würde ich wahrscheinlich antworten, ich denke, sie sind beim Herrn. Aber er hat es gestoppt. Ihre Aktivitäten, die hat er gestoppt. Wir müssen dazu Ja sagen, für mich, dass wir mehr erleben, aber auch dazu musst du etwas hinter dir lassen. Ich muss auch etwas hinter mir lassen. Ich stecke auch noch in vielen Gewohnheitssünden und ich habe eine harte Frau daran, die mir knallhart ab und zu sagt, du Heuchler. Und dann würde ich sagen, das wird ja eine Meinung, dann kannst du zu einem Heuchler sein. Oder manchmal ist sie auch doch. Und was man mal dahingestellt, ob das jetzt richtig ist, wenn man reden kann. Ich bin dankbar, wenn meine Frau mit mir so redet. Ich begrüße das. Weil ich möchte mich verändern lassen. Es geht nur mit dem Mann. Es geht nicht anders. Weil wir können es nicht aus eigener Kraft tun.
Da geschahen Zeichen und Wunder. Da war Kraft zum Bekennen, da war Kraft zum Leiden und zum Sterben um Jesu Willen. Wenn der Philippus im Angesicht des Todes, nicht der Philippus, der Stephanus, angesichts des Todes, wo sie ihn steinigen, noch sagt, ich sehe den Himmel offen und den Herrn aufrecht zur Rechten des Vaters. Und er sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Dann wissen wir, das ist übermenschlich. Und hat die Kraft Gottes. Also Gott gibt uns für jede Situation, denen er die Kraft hat, bin ich absolut überzeugt.
Ich bin mal ganz kurz zur Seite. Paulus schreibt andauernd an die Gemeinden, gerade wenn er über das Fleisch redet, sagt, er redet von sich selbst, ich tue das, was ich nicht will. Ihr macht das, was ihr nicht wollt. Da muss man unterscheiden zwischen Wollen und Tun. Sagt, wenn ihr das wollt, dann wandelt auch entsprechend. Man kann natürlich sagen, ich will voll des Heiligen Geistes werden. Das ist ja immer eine schöne Absicht. Aber Tun ist entscheidend. Sonst wollen wir das werden, werden wir es aber nicht. Oder wollen wir Gutes und tun was Böses. Also es ist ein Unterschied zwischen Wollen und Wandeln. Ja.
Römer 7 und 8, da muss man mal sich durchkämpfen.
Ja. Ich glaube, das ist der Römerbrief, der am wenigsten von den Christen der innerlichte Brief ist, den es gibt, der aber auch zentrale Bedeutung hat. Dass wir nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, was ist denn nun jetzt wirklich mal wieder im Bock geschossen? Und es tut uns wirklich leid. Und wir wollten es nicht. Aber dass der alte Adam mit uns durchgegangen, ich glaube, da gibt es ja auch mal eine Verbindung. Das ist ja jetzt der erste Johannes.
So, werdet voll Geistes. Was ist die Ursache für all das? Jetzt ist 12 Uhr, darf ich noch 5 Minuten nehmen?
Ja.
Dass wir mit der Botschaft noch durchkommen, das ist okay für euch. Was ist die Ursache für all das? Weil es am Geist fehlt. Kraftlosigkeit ist nichts anderes als Geistlosigkeit. Du kannst schon das Wort Gottes, kannst schon die Patrone schmeißen, aber der spürt kaum was. Du kannst schon das Wort Gottes austeilen, aber wenn der Heilige Geist dir mithilft, dann ist wenig Wirkung. Und auch die Fruchtlosigkeit ist nur Geistlosigkeit. Warum kommt so wenig bei allem Reden und Predigen heraus? Es fehlt an Heiligem Geist. Warum wirkt das Zeugnis der Kinder Gottes so wenig Frucht? Es fehlt am Heiligen Geist. Wo Geist ist, da ist Kraft. Wo Geist ist, da ist Frucht. Das ist ganz gewiss wahr. Nichts tut der Gemeinde so Not wie eine neue Ausrüstung mit Kraft aus der Höhe durch den Heiligen Geist. Lasst uns im Gebet ausstrecken, lasst uns zum Abschluss auch beten, dass der Heilige Geist uns da führt, dass das passiert, dass wir Kraft aus der Höhe bekommen durch den Heiligen Geist. Was auch immer in der Zukunft kommen mag, und uns ist allen bewusst, die Zukunft wird nicht rosig. Das ist uns eigentlich allen klar. Wenn man überlegt, dass Amerika, wenn man wirklich dahinter schaut, mit 16 Billionen Schulden hat, sondern 65 Billionen, dann Europa total überschuldet ist, dann muss uns klar werden, was da auf uns zukommt. Was auch immer in der Zukunft kommen mag, ich weiß es nicht und du weißt es auch nicht. Aber eines weiß ich, wir brauchen Kraft, wenn wir als Überwinder siegreich durch all die Nöte hindurchgehen wollen. Wir brauchen Kraft, wenn wir uns von der argen Welt unbefleckt halten wollen.
Diese Kraft bekommen wir nicht durch mehr Wissen und mehr Erkenntnis. Das ist entscheidend. Also mehr Wissen und mehr Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe baut auf, sagt das Wort Gottes. Erkenntnis hilft uns nicht. Diese Kraft bekommen wir nur dadurch, dass wir mehr Geist bekommen, dass wir voll Geistes werden. So ist diese Mahnung des Apostels an die Epheser auch eine sehr zeitgemäße Mahnung für uns. Wir müssen voll Geistes werden, wenn wir den Aufgaben der Gegenwart und Zukunft gewachsen sein sollen. Wie werden wir das? Also, wir werden diese Punkte, die wir jetzt zusammenfassend schnell miteinander lesen, die werden wir die nächsten Sonntage miteinander analysieren. Müssen wir zusammenkommen, um in schwärmerischer Weise zu singen und zu beten, ganze Nächte durch? Ist es von unserer Leistung diesbezüglich abhängig? Nein, das ist nicht der Weg, wie wir voll Geistes werden. Der Weg ist ein anderer. Der Weg ist ein ganz einfacher Weg. Wenn wir voll Geistes werden sollen, dann müssen wir etwas lassen, was hinter dem Weg steht. Und dann müssen wir etwas tun, was uns innerlich fördert und weiterbringt. Wir müssen alles lassen, was den Heiligen Geist betrübt. Und wir müssen das tun, was dem Heiligen Geist mehr Raum in uns gibt. Die ersten Jünger, die Jesus berufen hat, das waren junge Buben, Fischer. Und der Johannes war vielleicht 16, wo er berufen hat. Also das waren nicht jetzt geistliche Riesen, das waren ganz einfache Menschen wie du und ich und haben solche mächtigen Dinge bewirkt. In diesem Brief an die Epheser sagt der Apostel es ganz deutlich, was wir zu tun haben, um voll Geistes zu werden. Sergio, sein Punkt, zuerst sagt er das Negative, das wir aufgeben müssen. Da steht im 4. Kapitel, da schreibt er, legt die Lüge ab und redet die Wahrheit. Ein jeglicher mit seinem Nächsten. Ihr könnt euch erinnern, ich war auf dem Rückweg vom Farmpoint und am Vortag habe ich einen Handwerker da gehabt und dann hat er gesagt, wo er fertig war, bezüglich der Rechnung, wie das Kind, was das Kind für einen Namen haben soll. Dann habe ich ihm gesagt, was er machen soll, damit es für die Firma absetzen kann. Und ich bete und der Heilige Geist erinnert mich da und sagt, du, was hast du gestern dem Werner gesagt? Ich so, das geht ja nicht. Und ich sage, okay, ich sofort, wenn ich zurück bin, rufe ich ihn an und sage ihm das. Habe ich ihn angerufen und sage, nein, du schreibst die Rechnung genau, wie es war und schreibst es auf meinen Privatnamen. So, davon kannst du ausgehen, dass der Heilige Geist auf das einsteigt. Und du wirst herausgefordert werden. Und dann musst du aber sofort auch dann konsequent sein. Ich habe den sofort angerufen, habe das gehört. Und dann habe ich Freiheit gehabt. Lege die Lüge ab, rede die Wahrheit an, jeglicher mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Gebt auch nicht Raum dem Lästerer, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit den Händen etwas Gutes, auf das er habe zu geben den Bedürftigen. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, keine zweideutigen Dinge, Anzüglichkeiten und so weiter. Wir haben so einen Nachbarn, der das wieder flüchtet schon, wenn der kommt, da immer zweideutige Reden, wo eine Frau rot wird. Also das ist nicht unsere Sache. Das ist nicht unsere Sache. Sondern was nützlich zur Besserung ist, da es Not tut, dass es holdselig sei und so hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid, auf den Tag der Erlösung. Das ist die Vorbedingung. Wollen wir voll Geistes werden, dann müssen wir hassen und lassen, was den Geist Gottes betrübt. Und schließlich kommt dann das Positive, das sagt uns der Apostel im 5. Kapitel, da schreibt er, redet untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern. Singet und spielet dem Herrn in eurem Herzen, sagt Dank alle Zeit für alles Gott und dem Vater in dem Namen unseres Herrn Jesu Christi. Und seid untertan, einander untertan in der Furcht Gottes. An anderer Stelle sagt der Apostel Paulus, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass und seid dankbar an allen Dingen. Wie geht es, betet ohne Unterlass und bist ständig online. Das Navigationssystem ist ständig, mit den Satelliten bist du ständig verbunden. Und wenn du falsch abbiegst, meldet sich die Stimme. Und es ist bei Gott genauso. Du bist ständig online im Heiligen Geist und wenn du falsch abbiegst, dann meldet er sich. Und wenn du nicht abseits läufst, pfeift er. Das macht er. Ja, manchmal kannst du auch leise beten. Ja, wenn dann jemand das bemerkt, dann sagst du, ich bin im Training. Training ist interessant, was für Training machst du? Gebetstraining. Es ist ganz sicher, wenn wir diese zweifachen Mahnungen beherzigen, wenn wir lassen und meiden, was den Geist Gottes betrübt, sodass er sich nicht von uns zurückziehen muss, wenn wir das tun, was uns innerlich in die Verfassung und Stellung bringt, dass wir empfänglich werden für mehr Geist, für mehr Kraft, dann werden wir auch mehr Kraft empfangen, dann werden wir voll Geistes. Gott ist immer eigentlich ganz einfach. Es geht immer um ganz einfache Dinge. Ja, hast du auch Verlangen danach? Also dann lass uns einmal miteinander diese wichtigen Mahnungen Epheser 4 und Epheser 5 bedenken. Das machen wir dann die nächsten Sonntage miteinander. Mit dem herzlichen Gebet, dass Gott uns nehmen möchte, was dem Geist Gottes im Wege steht, damit wir voll Geistes werden können, nicht zu unserer Ehre, sondern zur Verherrlichung des Herrn.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.